Ich möchte mich dann ganz herzlich bedanken, dass ich auch hier sein darf, in eurer Mitte. Und ich möchte mich jetzt doch ein bisschen vorstellen. Ihr merkt, ich komme aus der Pfalz, habe Dialekt und ich möchte mich jetzt schon für eure Mühe bedanken, mich zu verstehen. Wenn ich mich im Sermon online als höre, und da denke ich, es ist schon eine Zumutung, aber es ist ja auch letzten Endes eine Herausforderung für euch alle, ein Pfälz einmal richtig zu hören und zu verstehen. Aber wenn er mich nicht versteht, macht es auch nichts. Ich verstehe mich manchmal auch nicht. Also ich bin Hermann Hofsitz, der auf dem Hofe sitzt. Ich bin Bauer, bis vor wenige Jahre, jetzt haben wir verpachtet, aber arbeite weiter. Ich bin 1943 geboren, mit dem Krieg. Mein Vater hat die Waffe getragen, war dort in den Gebieten jetzt, in Ukraine, Krim, wo wir jetzt auch missionieren dürfen. Ich kam dann nach 8 Jahren Suche, mit 15 Jahren. Ich wollte einfach ein rein junger Mann sein. Und dann 8 Jahre gekämpft mit sich selbst. Ich habe mir mal vorgestellt, ich habe keine Geschwister, bin ja ganz allein. Ich habe immer gewünscht, dass ich mal ein liebes Mädel finde. Aber ich wollte einfach, wenn ich sie sage, ich habe dich lieb, dass es echt ist, Ewigkeit hat. Das ist nicht so, was ist da so galant. Und ich wollte nicht einen Körper lieben, sondern ein Herz. Ich wollte ein Herz heiraten und keinen Körper. Und so habe ich 8 Jahre gekämpft, bin durch wahnsinnige Nöte gegangen, durch Einsamkeiten, die kann man gar nicht beschreiben, was junge Männer durchmachen. Durfte dann 1966 im Glaube kommen. Das war einfach etwas wie, wenn ein Schleier geöffnet wird, wenn so ganze dunkle Gewitterwolke über dir sind, blitzt und donnert und wird alles weggeschoben. Und so durfte ich dann zum Glauben kommen mit 23 Jahren. Also 66, halb Jahr danach haben wir geheiratet. Meine Frau, die Inge, 44 Jahre sind wir jetzt verheiratet, haben 2 Kinder und 12 Enkelkinder. Und dann haben im Karlsruher Raum Brüder angefangen, in der Oste da Literatur zu schmuggeln. Ich durfte dann auch mal mitfahren, habe früh erkannt, irgendwann wird der Kommunismus zusammenbrechen, wird sich öffnen, denn in der Bibel steht, dass Volk Israel gesammelt wird aus allen Völkern. Aber zum Norden spricht er, gib heraus, also da wird was festgehalten. Entweder wird der Kommunismus tolerant oder er muss zerbrechen, dass die Juden heim können. Und so kam es dann auch. Und dann haben wir dann, nachdem ich 2 oder 3 war ich auch mit Schmuggelfahrt unterwegs, in Bad Ceausescu, im Kommunismus. Es war schon nicht einfach, damals in so ein Land reinzufahren. Und dies alles zu erleben, die Angst, die Furcht, die Grenzen. Und da hat man ganz anders gebetet wie heute. Heute macht man alles so galant. Und so kam dann die Wende und da haben wir als Laiegruppe angefangen, so Missionseinsätze. Und inzwischen fahren wir 2 nach Rumänien, Moldawien, Republik Moldova, Ukraine, immer so 14 Tage und Kasachstan. Wir sind eine Gruppe, Leute bilden sich da alles aus Laie von ganz Deutschland. Und bis jetzt hatten wir immer Gnade an der Grenze und auch mit dem Auto. Ist nicht selbstverständlich, wenn man so tausende von Kilometern fährt und immer wach bleibt. Manchmal habe ich schon 3 Nächte durchgefahren als Beifahrer mit nebendran, welche Wege, ich kenne sie halt. Aber ich war sehr geübt, ich bin im Tanzsaal groß geworden, so konnte ich auch 8 Tage durchtanzen. Und so wie mir im Götze der Welt gedient hat, soll mir jetzt im Heiland dienen. Und so bin ich geübt, Nächte zu tanzen jetzt für den Heiland. Und das ist unsere Lebensgeschichte. Wir haben einen schönen Bauernhof, so ganz alt, noch nicht viel renoviert. Wir haben Spinnen und Mäuse und viel Leben. Ich passe also an die Ostszene rein, so nicht aus dem Abgehobenen, sondern aus dem Einfältig heraus. Und so habe ich auch 6 Jahre hier sein dürfen in der Jumiko. Ich weiß auch nicht, wie ich hier reingeraten bin. Ich bin hier in totaler Laie. Ich habe keine galante Rede. Ich habe keine schöne Rhetorik. Kein passendes. Ich werde zwar 44 Jahre von meiner Frau geschult, richtig reden zu können. Aber ich habe sie heute immer noch ein bisschen lieb. So sagt man in Pfälzisch. Das im Hochdeutsch ist das unmöglich. Ich hab heute so das Thema einfach hier, das war ein ganz kurzes Telefonat, und da kam das Thema. Und das Thema ist schon nicht einfach. Da müsst ihr einfach mit eurer Herzen mitgehen und euch neben dem, was ich sage, viel schenken lassen. Das geht nur, dass ich kann jetzt Worte machen, vielleicht alles ausdeuten. Aber wenn der Gott ist in eurem Leben, unser aller Leben, nicht mit Leben füllt, dann bleibt es einfach leer. Ich möchte ganz am Anfang eine Stelle lesen aus dem Petrusbrief. Das war auch unser Trautext. Und zwar in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wache, denn euer Teufel, oder Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, um zu verschlingen. Hier haben wir die Urform des Egoismus. Ein Löwe verschlingt, um sich zu befriedigen. Ein Löwe ist eigentlich ein ganz schwaches Tier. Er kennt nur seinen Bauch. Er kennt nur sich. Und ich denke, auch der Teufel ist ähnlich. Und auch hier wird gesagt, so ist euer Widersacher. Und auch im Korintherbrief wird gesagt, uns ist nicht unbewusst, was der Satan im Sinn hat. Auf dass wir nicht von ihm übervorteilt werden. Er geht doch herum wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen. So wird heute in unserer Gesellschaft vieles verschlungen. Arm gemacht. Schwach gemacht, gefressen, einfach niedergemacht, sprachlich. Ich habe mir so gewünscht, wenn ich sage, ich habe dich lieb, dass dann Treue dabei ist. Gibt es noch Treue? Gibt es noch Keuschheit? Gibt es noch Werte? Was ist denn alles schon von uns weggenommen und verschlungen? Was haben wir schon verloren? Was ist uns noch eigen? Was ist uns alles weggenommen in dieser Zeit? Und der Teufel geht umher und wie ein brüllender Löwe. Er brüllt. Aber er brüllt nur so lange, bis er sich wieder selbst befriedigt hat. Bis sein Hunger gestillt ist. Bis sein Ego gestillt ist. Wir sind nicht krank, weil wir zu wenig Selbstbewusstsein haben, sondern wir sind krank, weil wir geltungssüchtig sind bis zum Umfallen. Wir können nicht mehr verzichten. Wir können nicht mehr einsauchen. Wir müssen verschlingen, so wie der Löwe. Und eigentlich ist die erbärmlichste Schwachheit, wenn man nur verschlingen muss. Gib dich mir, ich brauche dich, ich will dich, und dann wirft man weg. Man benutzt jemand, um wegzuwerfen. Man schenkt sich nicht mehr, man kann sich nicht mehr schenken. So stark oder so schwach wie der Löwe ist das Thema. Der Untertitel ist ja, das muss ich ganz schnell googeln. Ah, ich hab's hier. Christus erleben gerade in der eigenen Schwachheit. Die Schwachheit beim Löwe ist sein knurrender Bauch. Und wenn das gestillt ist, dann ist er zufrieden. Mehr braucht er nicht. Ist das nicht ein Abbild unserer Zeit? Essen und trinken, fröhlich sein. Morgen geht die Welt unter, egal. War das nicht die Zeit auch von Sodom und Gomorra? War das nicht die Zeit auch von Rom in seiner Dekadenz? Sie konnten sich in Sodom und Gomorra gar nicht mehr freuen aneinander. War alles so alt geworden, so abgedroschen, so ausgelebt, so verlebt. Dann kam neues Fleisch rein in die Stadt, zwei Männer. Alle sind verrückt. Endlich mal was Neues. Ist das nicht auch ein Bild unserer Zeit? Eine Yacht nach Neuem. Das Verbrauchte, was man selbst verbraucht hat, wegwerfen zu können, um Neues an sich reißen zu können. Um neue Hunger und Durst stillen zu können. Und doch wieder alles wegwerfen zu müssen. Man kann sich nicht mehr freuen. Man hat keine Beständigkeit. Ich muss einfach hier ein ganz schlimmes Negativbild aufzeichnen, über die Schwachheit des Löwen, die Schwachheit des Teufels. Er verspricht viel, gibt wenig und raubt alles. So ist das eine Schwachheit, die ist entsetzlich. Dieser Konsummensch, dieser getriebene Mensch, dieser Mensch, der keine Ruhe hat, der sich nicht mehr in etwas ruhen kann. Ein Mensch, der umgetrieben ist und immerfort umgetrieben bleibt, keine Heimat mehr findet. Die Bibel sagt einmal, das sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber genau in dieser Zeit, heute und jetzt, in deinem Herzen und meinem Herzen, und wir brauchen das alle, ich weiß das. Und ich weiß das, wir wissen das aus der Seelsorge, meine Frau und ich, wo diese Einsamkeit hinausbrüllt durch die Telefone, Handys, hinausbrüllt ins Internet hinein, diese Einsamkeit. Ich suche jemand, wo meine Seele Friede findet. Unsere Tochter hat Ausbildung gemacht als Zahnarzthelferin und ihre Mitauszubildende hatte 5 Freunde hinter sich und sie hat immer gespottet, weil sie schon so viel hinter sich hat. Dann ist der 5. gegangen, dann hat sie total, ist abgesackt. Und dann kam der 6. Dann war die Frage, wie kann ich jetzt feststellen, ob der es mit mir ehrlich meint? Gibt es noch jemanden, der es ehrlich mit uns meint? Ist noch jemand da, der verbindlich was sagen kann? Dessen Worte Leben haben, Bestand, Beständigkeit, dessen Worte schöpferisch sind. Ich hab dich lieb, auch in meiner Schwachheit. Wir waren jetzt in Rumänien und da kommen wir seit, glaube ich, 7 Jahren in ein Dorf, Zigeunerdorf. Die haben dort eine ganz niedrige sittliche Kultur. Und da kam dann der schlimmste Kerl im Dorf zum Glauben. Und jetzt haben wir so ungefähr 80 Mitglieder haben die dort. Die kommen aus einem sehr primitiver, sittlicher Zustand. Und ich bin sehr bemüht, auch immer wieder die Ehemänner zu ermahnen, dass sie doch gut zu ihrer Frau sind, sie wert achten, auch körperlich. Und dem einen habe ich gesagt, horch, bist du gut zu deiner Frau? Da kommen ja die Kinder, so wie sie Gott schenkt, gibt es ja keine Planung. Und dann sagt der Herrmann, ich bin gut zu ihr. Das sind Menschen ohne Lese und Schreibe. Nach einem Jahr können sie aufgrund mit der Bibel lesen. Dann sagt der Weiß, Herr Mann, ich will zu ihr sein, so wie in Römer 5. Das ist es, so wie Jesus die Gemeinde lieb hat, möchte ich sie lieb haben. Aber ich pack's nicht immer. Ich kann's nicht. Wer kann das schon? Aber ich bitte um Verzeihung. Wir sind ehrlich. Wir sind transparent. Wir wollen uns versöhnen, immer wieder neu. Unsere Schwachheit nicht beschönigen. Nicht kaschieren, wie die Pharisäer und Schriftgelehrte, übertünchte Gräber wollen wir nicht sein. Oder willst du das jetzt sein? Oder bist du ein übertünchtes Grab? Außer schöne Worte, hohe Rede. Aber es ist kein Leben drin. Ich möchte jetzt einfach was vorlesen vom Pfarrer Wilhelm Busch. Es ist keine Liebe drin. Ein düsterer, roter Backsteinbau in einer lauten Straße hat die große Industriestadt ihre unversorgten Alten untergebracht. Es ist ein seltsames Trüpplein dieser alten Leute. Der da mit der hohen Gestalt hat einmal bessere Tage gesehen. Kein Mensch weiß, wie er hierher geraten ist. Einsam geht er durch seine Tage. Auch hier noch verschanzt er sich gegenüber seinen Leidensgefährten hinter großer Vornehmheit. Und das Mütterchen da, wie ein spannender Roman ist es, wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählt. Und jener dort war einmal Schneidermeister, nun hat er von der alten Helligkeit nichts gerettet, als seinen schwarzen Rock, an dem er beständig näht und biegelt, um ihn sonntags in stets neuem Glanze zu zeigen. Einer fiel mir immer auch besonders auf. Der hatte einen merkwürdigen, traurigen Zug im Gesicht. Eines Tages erzählte mir seine Geschichte. Ganz einfach war sie. Mühe und Arbeit war sein Leben. Nun war die Frau tot, die Tochter verheiratet, besuchte ihre Tochter sie ab und zu. Da wird sein Gesicht bitter, oh nein, sie mögen mich nicht. Eines Tages hat er eine neue Wolljacke an, die ist aber schön warm. Wo ist denn die her? Von meiner Tochter. Hat sie ihnen ein Paket geschickt, das ist aber nett. Ja, erwiderte er, sie sorgt schon für mich, wie es nötig ist. Da kann ich nicht klagen. Es war allerhand Schönes in dem Paket, aber ich unterbreche ihn. Das ist doch fein, da gibt es doch kein Aber. Er will sich abwenden. Ich halte ihn fest. Nun sagen Sie mir, was Sie im Paket Ihrer Tochter auszusetzen haben. Da schaute er mich unendlich bitter und traurig an und sagte, es war keine Liebe drin. Auf einmal verstand ich den Alten Und ich verstand noch mehr. Ich verstand, warum viele von den Alten hier bitter aussehen. Gewiss, sie haben eine Wohnung und Essen und Kleider. Gewiss, sie sind versorgt, aber ist keine Liebe drin. Das Wort wurde ich nicht mehr los. Am Arbeitsamt führte mein Weg vorbei. Hunderte von Männern drängten sich hier. Warum waren die Gesichter so verbissen? Warum lag in den Augen so eine Traurigkeit? Warum? Sollten sie nicht anerkennen, dass die Gesellschaft und der Staat für sie sorgten, so gut sie es vermochten? Gewiss, es ist wenig, aber warum schauten sie so verbittert? Da war es mir, als wenn die alle denselben Satz riefen. All die blassen Gesichter und die traurigen Augen und die schweren Herzen. Es ist keine Liebe drin. Ich weiß, es war keine politische Frage mehr und keine wirtschaftliche. Es war eine Anklage des Herzens gegen die Gesellschaftsordnung. Und die Anklage lautete, es ist keine Liebe drin. Man hatte die Menschen des 20. Jahrhunderts zu Maschinenteilchen gemacht, zu Nummern, die man beliebig brauchte oder wegwarf. An einer Kneipe gehe ich vorüber. Im Tabakqualm drängen sich die Männer. Aber sie haben doch eine eigene Wohnung. Ein Daheim. Haben eine Frau, die sie erwartet, und Kinder. Warum findet man sie hier und nicht in ihrer Wohnung? Es ist keine Liebe drin. Oh, wie oft hört man es von denen, die am Schnaps zugrunde gehen. Die blassen Frauen, die verhärmte Mütter. Sie waren doch einmal fröhliche junge Mädchen. Als sie heirateten, fanden sie kein Glück in ihrer Familie. Es war keine Liebe drin, flüsterten sie schmerzlich. Wir lesen täglich von Selbstmördern. Warum sind sie aus der Welt geflohen, aus dieser Welt, die doch so schön sein kann? Es ist, als ob es aus den Gräbern riefe, es ist keine Liebe drin. Du Gotteskind, die Welt, in der du stehst, braucht dich. Sie braucht nicht deine Redensarten, nicht deine sittlichen Entrüstungen und was du sonst dergleichen billigfeil hast. Du Christ, die Welt von heute braucht von dir Jesus Liebe. Ist auch bei uns in unserer Herzen keine Liebe mehr drin. Laufen die Eheleute, die hier sitzen, so wie zweigleisig, wie zwei Schienen. Der Ehemann, der ist auf der einen Schiene und die Ehefrau auf der anderen Schiene. Obendrauf ist das der Mammon dieser Welt und das Jagen nach Glück. Und sie kommen nicht mehr zusammen. Ist alles monoton und abgedroschen, leblos, inhaltslos. Aber jetzt müssen wir doch endlich zu dem starken Lamm kommen, das der Welt Sünde trägt. Wir haben jetzt genug gehört, wo keine Liebe drin ist. Aber es ist doch Liebe drin, irgendwo. Und so lesen wir das Wort aus Offenbarung 5 zusammen. Wer Bibel dabei hat. Ich habe die 12er Lutherbibel. Offenbarung 5, Vers 4 bis 6. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig gefunden ward, das Buch aufzutun und zu lesen und hineinzuschauen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und zu brechen seine 7 Siegel. Und ich sah und siehe, mitten zwischen dem Stuhl und den 4 Tieren und zwischen den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre. Und es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß. Hier haben wir Jesus als Löwe. Der Teufel ist als Löwe, er verschlingt, um sich zu befriedigen. Jesus ist Löwe, um Lamm bleiben zu können, dass er nicht Löwe wird. Er ist Löwe, um sich selbst zu bezwingen. Sie schreien, steig doch herunter. Andere hat er geholfen. Und sich kann er nicht helfen. Und jetzt war er Löwe, dass er Lamm blieb. Opfer, Lamm Gottes. Dein Heiland, dass er dein Heiland geworden ist. Er war Löwe, ein selbstloser Löwe. Ein Löwe, der Lamm blieb. So gibt es auch in unserem Leben viele Situationen. Ich bin ein sehr aggressiver Mensch und gut, es ist auf der einen Seite die Zielstrebigkeit was Schönes. So langweilige Männer ist ja auch ein Problem. Aber manchmal hält es meine Frau nicht aus bei mir. Sagt sie, dein Wirbel, ich kann nicht mehr. Das ist mir alles zu viel. Sag ich, mich schon langweilig, Mann. Nee, dann bleib lieber, wie du bist. Aber da braucht man, ob du lahm bist, da brauchst du Dynamik. Aber wenn du Dynamik hast, brauchst du die Lammesaat. Sonst geht irgendwas schief. Und so war der Herr Jesus unser Vorbild, unser aller Vorbild. Es hat überwunden, der Löwe. Was hat er überwunden? Er hat deine Sünde überwunden. Er hat sie ans Kreuz geheftet. Wo der Lamm für dich hat nicht irgendwo gesagt, ich kann nicht mehr, du reichst mir, wie viele Ehemänner heute sagen. Oder umgekehrt, es wird ja auch attraktiv, dass die Männer wie Dackelschafott geschickt werden. Man kann sich nicht mehr miteinander, man hat ja genug. Es reicht ja ein Jahr, zwei Jahre oder vielleicht nur 14 Tage. Hochzeit für die Hochzeit und nach der Hochzeit keine Hochzeit mehr. Ist doch eine Katastrophe. Wo sind wir hin gerade? Er war lamm und würdig. Und dann heißt es, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe. Und dann der sechste Vers. Und ich sah und siehe, mitten zwischen dem Stuhl und den vier Tieren, zwischen den Ältesten stand ein Lamm, wie erwürgt wäre. Ja, der Herr Jesu dieses Lammes hat er angenommen, um dein Erlöser zu werden, dein Heiland zu werden. Es gibt ja nichts Schöneres. Wisst ihr, ich habe mir mal überlegt, hey, wäre doch auch andere Möglichkeiten möglich gewesen. Es gibt ja glückselige geistliche Arme. Es hätte doch auch sein können, dass mal heißt glückselig ihr Kluchen, ihr Pharisäer, ihr Reichen, glückselig ihr Dynamischen, ihr Selbstsicheren, glückselig. Aber Glückseligkeit kann man nur mit Armut bauen. Armselig. Arm und selig, ist doch schön. Arm und glücklich. Wir dürfen doch alles besitzen, aber wenn wir nicht arm in uns und reich den anderen machen können, dann ist nicht gut. Ich habe mir mal überlegt, bei Mose hätte doch Gott anders handeln können. Mose war doch dieser Powermensch. Der hätte direkt das sehen können heute von Mercedes oder von einer Bank. Er hat doch alle Voraussetzungen gehabt. Er hat in der Magie sich ausgekannt, der ägyptische Magie. Die haben ja in offene Hirne schon operiert. Man weiß heute noch nicht, wie das Licht reinkam in die Pyramide, die Wandmalerei. Denn da gibt es keine Rauchspur. Man weiß heute nicht, durch Spiegel wollte man Licht reinbringen, damit man malen kann drin. Hier war ja ein Wissen, eine Wissenschaft. Mose war hier gebildet. Mose war ein schlusskräftiger Mann, dynamisch. Er war ein Powermensch, ein Führungsmann. Hätte doch Gott sagen können, lieber Mose, du bist der ideale Mann mit deinem Power. Und mit meinem Segen führen wir dein Volk raus. Und was macht Gott? Er schickt ihn dann in die Wüste 40 Jahre und macht ihn zum Dackel. Wir waren doch in Weißrussland. Ist nur ein kleines Beispiel. Und da unten, über der Grenze ist schon Tschernobyl. Und wir waren dort in der Grenzstadt. Und da kamen Menschen zum Glauben. Und dann ein Jahr danach kamen wir wieder hin und haben gesagt, Herr, die verbieten uns, dass wir uns versammeln dürfen im Haus. Du bist ein Deutscher, red doch du mit dem Bürgermeister. Das ist schon eine schönere Stadt, eine größere. Red doch du mit dem Bürgermeister. Gut, dann habe ich Audienz bekommen, einen Termin bekommen. Ich habe mich mit dir schön bearbeitet. Ich habe geübt, Mimik, dass ich auch so würdig auftreten kann, dass ich ebenbürtig bin. Und vor mir, vor meiner Audienz, hatte er mit den führenden Leuten der Stadt eine Besprechung. Ich war im Foyer, ging zur Freitreppe hoch und oben war ein großer Raum. Und da waren all die Leute, die führenden Leute aus Kultur, Wirtschaft und was weiß ich, alles da. Auf einmal heißt, Hermann, jetzt kommt der Direktor raus, jetzt kommst du dran. Und ich bin so, wie ich bin, so schusselig. Ich renne die Treppe hoch und die letzte Stufe stolprig und falle dem Direktor vor die Füße, dem Bürgermeister. Er hat sich gebückt und hat mich aufgehoben. Er war mein Diener geworden. Er hat mich aufgehoben, er war mein Diener geworden. Er hat Liebe in mich investiert. Danach war er in meiner Hand. Ich hatte den voll in der Hand, er hat mir alles erlaubt. Wenn ich mit ihm duelliert hätte auf Wolf, Löwe, Löwe, Macht, Macht, so wie es in der Ehe läuft, ach, fall doch euch vor die Füße. Lebt doch wieder, liebt doch wieder. Lasst euch lieben. Wir haben doch keine Liebe von uns. Aber hier ist einer, ein Lamm, wie wenn es gewürgt, erwürgt wäre. Da denkt man unwillkürlich auch an Jesaja 53. Er wurde geschlachtet für uns. Ist einer gestorben für diese kaputte Welt. Ich will nichts an die Wand malen. Wir haben 4 Millionen Psychiatrie. Wann bist du reif? Was läuft in deinem Herzen? Ich will hier nicht hergekommen, um irgendwie ein bisschen Spaß zu machen, dass er cool und locker heimgeht. Ich meine, es ist gar recht, wenn er mich verachtet und mich gar nicht mehr hören will. Aber da habe ich wenigstens was erreicht. Aggression in euch, Spannung in euch. Aber das kollegiale Hüpfen miteinander, da wie die Maschkälber, das bringt ja nicht viel. Und ich möchte einfach, dass wir alle vor Gott stehen. Das ist ja endlich die Zeit, wo wir leben. Vielleicht kannst du deine Ehe schon gar nicht mehr in Ordnung bringen. Oder deine Beziehung von deiner Tochter mit dir oder deinem Sohn. Ein Lamm, wie es erwürgt wäre. Er trug doch deine Schuld. Er lud auf sich deine Schmerzen. Er nimmt dir deine Geltungssucht. Wenn du ihn hast, dann bist du geliebt. Dann brauchst du nicht mehr rumzulaufen, dass sich jemand beachtet. Ich habe immer gern getanzt und liebst auch immer schöne Mädchen geholt. Aber die waren ja so egozentrisch, besonders wenn sie gewusst haben, sie sind schön. Die haben da auf den Füßen rumgetrampelt, weil vor lauter Egoismus haben sie rumgeguckt. Ich habe mit ihnen getanzt, haben sie geguckt, ob sie noch von anderen beachtet werden. Katastrophe. Da habe ich mir die nicht schöneren Mädchen geholt. Die waren dankbar, dass auch mal jemand geholt hat. Wen holst du dir heute? Der, wo ein schönes Herz hat oder der, wo schön wackeln kann? Wer ist attraktiv für dich? Der, wo äußere Reize hat oder innere Schönheit hat. Jesus hat innere Schönheit und er macht uns innere schön. Was nützt äußerer Perfektionismus, wenn im Herzen die Hülle los ist? Wenn da alles leer geraubt ist von diesem Löwe, Satan. Und ich denke, ihr wisst, was ich sauche und ich übertreibe wirklich nicht. Wir sitzen nicht daheim in einer Gemeinde, meine Frau und ich. Wir sind unterwegs, wir kommen in die Ukraine in die Psychiatrie. Da machen wir 8 Gottesdienste hintereinander. Dann anschließend sind wir bei der Obdachlosen. Man kann sich das Elend nicht vorstellen, der Männer. Die heute in Drogen, AIDS, Tuberkulose. Was hier auf dieser Erde Elend ist. Bei uns ist ja alles schön weggeschlossen. Aber da kommt der wunderbare Meister und da wollen wir weitergehen, Jesaja, eine Stille dazu betrachten. Jesaja 40. Jesaja 40, Vers 28. Weißt du nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Jawohl, sein Verstand ist unausforschlich. Ich habe mich so elend gefühlt. Ich war 23 Jahre, ich habe gedacht, ich habe die Hülle verdient, mit meiner ganzen Art. Ich hatte so viel Aggression, auch gegen meine Eltern. Einzige Kind. Ich hatte mal eine Abhandlung an die Küchewand gehängt von einer Psychologin. Kindliche Fehlentwicklung durch Überbemutterung. Ich war kaputt durch Liebe. Ständig meiner Mutter Liebe zu bringen. Sie hat immer nur kritisiert. Ich sage das nicht, weil ich sie nicht liebe. Aber so kann ich keine Beziehung mit Gott haben. Ständig ein guter Bub zu spielen wie bei meiner Mutter. Ich kann bei Gott nur ehrlich sein. Und sein Verstand ist unausforschlich. Wisst ihr warum? Weil er das, was nichts ist, ist erwählt. Das, was krank ist, erwählt. Deine ganze innere Kaputtheit erwählt. Du bist geliebt. Auch wenn du Gott 1000-mal sagst, Gott, ich hasse dich, ich kann dich nicht lieben. er wird dich lieben. Kein Hass der Erde ist mächtiger wie die Liebe Gottes. Glaub mir, das ist keine billige Gnade. Das ist kein salopper Humanismus und Mitmenschlichkeit. Das ist Liebe und Treue. Die hat Wert und Ewigkeit. Mit der kann man nicht einfach so spielen. Und wenn du weißt, ich bin geliebt, dann ist das so und dann will das Gott so. Und sein Verstand ist unerforschlich. Ich habe gedacht, lieber Gott, es ist doch unmöglich, dass so ein dreckiger Kerl wie mich lieben kannst. Aber Gott kann ja nicht aus dem S-Klasse Mercedes ein schöner Oldtimer machen, sondern aus dem Schrottauto nur ein Oldtimer machen. Gott kann nur aus Schrott wieder was Neues herstellen. Und wir sind viele unter uns sind so. Es gibt viele traurige Augen heute. Glänzt die Fassade, aber wenn du die Augen guckst, ist doch kein Glanz da. Und Augen, die nie geweint haben, haben einfach keinen Glanz. In der Ukraine habe ich in einem Dorf eingeladen, auf Fedorowka. Und da kamen dann die Arbeiter von der Stadt heim im Bus und da war so ein hübsches Mädchen. Und da habe ich noch gerannt und ihr gesagt, sie eingeladen, der Club zur Evangelisation und sie war so schön. Und wie sie wegging, merke ich, aber ihre Augen waren so traurig. Da bin ich ihr nachgerannt, sage ich, du bist so schön, aber deine Augen sind so traurig. Was ist mit dir? Du brauchst Jesus. Komm doch heute Abend. Sagt sie, ich suche Gott. Ich bin jetzt ein halbes Jahr verheiratet, suche ich Gott. Es hat sich ja dann gelohnt, mit so einem Kerl verheiratet zu sein, dass man wenigstens einen Gott suchen lernt. So ein Kerl, der kein Glück bringt. Oder umgekehrt. Es gibt auch viele Männer, die suchen Gott, weil sie mit so Ziegen nicht zurechtkommen. Ich muss halt reden, dass man mich versteht. Ich hab keine. Und es kann schon die Hölle sein, ständig diese Art zu erleben, die nie Versöhnung sucht. Immer das letzte Wort haben will. Ich rede von mir und von unserer Beziehung. Ich rede nicht zu euch. Ich lebe im Leben. Ich bin kein Fantast und kein Perfektionist. Ich lebe jeden Tag aus der Armut eines Lammes heraus, das gesegnet wird durch den Löwe aus Juda. Sein Verstand ist unerforschlich. Er sucht das, was keine Hoffnung hat, setzt in Hoffnung. Das, was nicht mehr kann, der Mischa Krücker. Er gibt den Müden Kraft, den Nixefäß, und Stärke genug den Unvermögenden. Da heißt, da gibt es eine Übersetzung. Man kann auch übersetzen, er gibt den Müden Kraft und die keine Zeugungskraft in sich mehr haben. Keine Zeugungskraft in sich. Ich meine es nicht erotisch. Zeugungskraft, deine Worte sind leer. Du sagst vielleicht deiner Frau, du liebst sie und sie zuckt mit der Schulter. Da ist kein Leben drin. Oder umgekehrt. Es ist keine Liebe drin. Ach, ich wünsche mir so, dass jeder sich wünschen möchte, dass in meinem Leben, in meinen Beziehungen, in meinem Stillesein, in meiner Freude und in meiner Dynamik, dass Liebe reinkommt. Liebe von der Ewigkeit her, Liebe des Herrn Jesus Christus, Liebe für alle, Liebe für jedermann. Vorher im Vers 27 heißt, warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Wir irren, wenn wir meinen, dass Gott kein Recht für dich hat und nicht dein Rechtssprecher sein will und dich nicht tröste will. Ich habe dich eh und je geliebt. Ich will dich zu mir ziehen aus lauter Güte. Du irrst, wenn du meinst, dass er den Tod des Sünders will. Sondern er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass dich bekehrst und lebst. Der Jesus sagt im Johannesevangelium, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Stellt euch vor, unausforschlich. Gott, der Jesus sagte, ich richte niemand. Der hat keinen Stein geworfen. Die Pharisäer werfen Steine, die ewig Gute, Besserwissende. Wir werfen Steine der Bemerkungen, der Worte, ich. Jetzt möchte ich noch ein Gedicht vorlesen. Und ich wünsche mir, dass diese Worte jetzt auch fähig machen, dass du das erleben kannst. Sie war staubig, alt und abgenutzt, Komm wieder, es ist Verstärkerszeit. Die alte Geige auf dem Tisch, fast tat sie ihm schon leid. Mit einem Lächeln hob er sie auf und rief, was gebt ihr mir dafür? Wer bietet zuerst? Ein Taler, zwei, jetzt drei, wer gibt mir vier? Drei Taler zum ersten, zum zweiten nur drei, verkauft für drei. Doch dann kam aus der hintersten Ecke des Raums ein silberhaariger Mann. Er nahm die Geige und stimmte sie schnell. Musik füllte plötzlich den Raum. Der Reichtum der Töne, ergreifend und schön, den Leuten erschien's wie im Traum. Das Lied ging zu Ende, die Menge gebannt, der Versteiger stieg aufs Podest und fragte, was bringt die Geige denn jetzt? Seine Stimme entschlossen und fest, er schrie 1000. Wer gibt mir zwei? 2000, warum nicht drei? 3000 zum ersten, zum zweiten nicht mehr, für 3000 verkauft und vorbei. Nun, über dem Jubel wurden Stimmen laut. Warum haben wir den Wert so verkannt, die Geige? So kam die Antwort dann, war berührt von des Meisters Hand. Viele Seelen gehen's, wie der Geige ging. Vom Schicksal und Elend vernarbt, werden sie billig versteigert, fast ohne Wert, auf des Lebens gleichgültige Markt. Doch der Meister kommt und von der törichten Schar versteht's keiner im ganzen Land, dass eine Seele wertvoller wird, wenn berührt von des Meisters Hand. Und das wünsche ich mir, dass du jetzt all die Geige sein kannst und berührt wird von des Meisters Hand, dein Herz mit Liebe erfüllt wird, dass du nicht, dir nicht vornimmst, ab heute, ich habe der Hermann gehört, will ich besser werden? Nein, das nützt nichts, du wirst schlimmer werden. Denn alles, was du vornimmst, kannst du nicht halten. Und alles, was du morgen nicht hältst, kannst du auch übermorgen nicht halten. Wir haben vorhin im Zeugnis gehört von Elisabeth, dass sie die Zeit so vergammelt. Ich bin genau umgekehrt. Ich möchte am liebsten jetzt schon machen, was nächstes Jahr an den Jugendchor vielleicht drankommt. Ich bin bald verrückt, alles vorweg zu machen. Aber das ist auch ein Joch. Und so habe ich auch Glaube vom Glaube machen wollen. Manchmal muss man warten, bis wir gestimmt werden. Aber ich verspreche dir, Gott wird dich stimmen. Wird dein Herz stimmen. Hier heißt doch im 30. Vers, die Knaben werden müde und matten, die Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren, kriechen neue Kraft. Keine Löwekraft, Lammeskraft. Du darfst Lamm werden. Du darfst das Mobbing vom anderen mal aushalten und für ihn beten. Du darfst segnen, wenn sie dir fluchen. Auf der Straße im Zeugnis hat mal jemand zu mir gesagt, ach, ihr Fromme, ihr seid alle Esel. Sag ich, natürlich, ich bin gern ein Esel. Wenn ich in der Augen gucke, bist du bald psychiatriereif und wir Esel schleppen der andere ihr Laste. Wenn du Herzensnot hast, du kannst mir jetzt alles aufbinden. Ich schlepp's von dir fort. Wir sind Lastenträger. Das sind die Lämmer. Die sind stark. Nicht der Löwe ist stark. Die Lämmer lassen sich scheren. Die Lämmer geben was her. Der Löwe nimmt was weg, der raubt. Er ist ein Räuber von Anfang an. Und so möchte ich einfach von Herzen euch bitten, dass ihr nicht auf euer Vornehmen achtet, sondern auf sein Vornehmen, auf seine Glaubensverheißung. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid. Kommt doch zu mir. Ich will euch erquicken. Keine Moralpredigt halten. Wie wir es ständig erleben in der Gemeinde. Du musst, du sollst. Warum nicht? Warum machst du das falsch? Ich habe das schon etliche Mal gesagt. Du könntest schon lange gelernt haben. So arbeitet Jesus nicht. Er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und der Jesus wirft keine Steine, er segnet. Er gibt dem, der keine Hoffnung hat, Hoffnung. Leben, der kein Leben hat, Leben. Ich habe noch eine Stelle hier, die möchte ich kurz noch loswerden. Die habe ich zwar übergangen, aber da ist einer im Prediger. Das ist so treffend für uns Fromme. Ob du jetzt fromm bist oder nicht, auch der Nicht-Fromme, der tut seine Hände in sein Sparbuch ineinander schlagen. Ob ich jetzt meine fromme pharisäische Art, da heißt im Prediger 4, 4 und 5. Und ich sah an aller Arbeit und Geschicklichkeit in allen Sachen. Da neidet einer den anderen. Das ist auch eitel und hasch nach Wind. Ein Narr schlägt die Finger ineinander und verzehrt sich selbst. Ich möchte, dass du es nicht mehr magst, sondern dein Herz und deine Hände und deine Sehnsucht und alles, was in dir ist, nicht in deiner Frömmigkeit lösen möchtest, sondern hinrufst zu dem, der den Gottlosen gerecht macht. Wir haben hier ein schönes Buch. Ich wollte es eigentlich... Das ist gute Nachricht für schlechte Leute. Ich habe nicht viel dabei, weil ich habe gehofft, es sind vielleicht gar nicht viele schlechte Leute hier. Oder sind sie alle schlecht hier? Das ist eigentlich an die Fromme geschrieben. Gute Nachricht für schlechte Leute, für die Selbstgerechte. Die monoton den Glauben leben. Oder monoton draus die Diskos leben. Vermarktet werden, billig werden, gefressen werden. Gute Nachricht für schlechte Leute. Das ist ganz wichtig, dieses Büchlein von Roy Hisson, ein englischer Evangelist. Darf sich nachher, soweit sie reichen, jeder mitnehmen. Aber wir haben von ihm noch andere Bücher. Gute Nachricht haben wir heute gehabt für schlechte Leute. Und die Bibel sagt, sie sind alle Lügner. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es ist doch keine Schlande, wenn Gott sagt, alle sind schlecht und unwürdig. Dass wir ja sagen. Aber gleichzeitig sagt doch Gott auch, aber genau das habe ich lieb. Der Sartre hat ja Gott abgeschafft, der französische Philosoph. Und dann hat er gesagt, wir haben Gott abgeschafft, jetzt gibt es keine Werte mehr. Es gibt keine Keuschheit mehr, keine Treue, keine Barmherzigkeit. Ich habe alles abgeschafft. Dann hat ein anderer gesagt, Sartre, ohne Gott gibt es keine Werte mehr. Dann müssen wir Werte erfinden, hat er dann gesagt. Dann haben sie festgestellt, wenn sie jetzt Werte erfinden, haben sie keine Liebe. Weil der Mensch kann keine Werte machen, die Liebe haben, beständig sind. Wir haben aber Werte, noch haben wir die Worte. Ich habe dich eh und je geliebt. Ich möchte dich zu mir ziehen, aus lauter Güte. Wie da hat der Jesu geredet mit der Frau im Jakobsbrunnen. Wie wurde der Mose klein gemacht, dass er groß benutzt werden kann. Stellt einmal euch das andere vor, wenn der Jesu zum Petrus gesagt hat, Petrus, in dir ist ein großmaulerisches Potenzial. Überall hast du dann die großen Worte. Ich lasse mein Leben für dich, ich werde dich nie verleuchten. Wenn sie dich alle verleuchten, ich nicht. Sagt der Jesus, alles ist ein Blamage, wenn du mich verleuchtest. Ich bewahre dich vor der Verleuchtung und du wirst mich nicht verleuchten. Und ich habe dann einen Apostel ohne Makel. Was wäre das gewesen? Petrus in seiner alten Löweart ohne Demütigung. Große Worte ohne Inhalt. Worte, aber kein Leben. Aber Petrus, der Jesu, hatte seinen Star-Apostel so fallen lassen, nur dass er ein Lamm wird. Und zuletzt hatte ich vielleicht der Jesu fallen lassen. Lass deine Hände, die sich ineinander geschlungen sind, und du selbsttätig für dich, ich bin besser wie alle anderen, lässt dich der Jesu fallen. Nur, dass er dich aufheben möchte, dir neue Identität geben möchte, neues Leben. Und ich möchte auch sagen, alle in der Mission draus, mit dieser Botschaft in der Ukraine, Kasachstan, die Muslims, zu mir hat ein Mullah gesagt, Hermann, du hast in allem recht. Aber wie bekomme ich ein anderes Herz? Die wissen doch alle, sie brauchen ein anderes Herz, sie brauchen andere Liebe. Aber die auf den Herrn harren, kriechen neue Kraft, andere Kraft, könnte man auch sagen. Nicht die vorhergehende, diese angeberische, geltungssüchtige, profilierungssüchtige, rechthaberische. Entweder dacklich oder herrschig. Auf das sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und das wünsche ich jetzt mir und euch. Es wäre ja schade, wenn wir Pilzer nur das erleben könnten. Ich möchte es auch, dass hier alle erleben. dass wir auffahren können wie Flügel mit Adler, uns von unserem Ich befreien können, durch ihn, der uns Heiland wird, auch jetzt und heute. Noch ein kleines Gedicht. O du, vor dem die Stürme schweigen, vor dem das Meer versinkt in Ruhe, dies wilde Herz nimm hin zu eigen und führe es deinem Frieden zu. Dies Herz, das ewig umgetrieben, entlodert, ach, zu rasch entfacht und ach, mit seinem irren Lieben sich selbst und andere elend macht. Entreiß es, Herr, dem Sturm des Sinne, der Wünsche treulos schwankend Ziel, auf dass es los vom Augenblicke, von Zweifel, Angst und Reue frei, sich einmal voll und ganz erquicke und endlich, endlich Stille sei. Das ist so schön, mal Stille erleben zu dürfen. Stille in einer lauten Zeit, frei vom Internet. Wisst ihr, wo die meiste Stille ist? In Nordkorea, in den Gulags. Ich weiß nicht, wer schlimmer dran ist. Diese Gläubige in der Konzentrationslager in Nordkorea, ohne Handy, ohne Laptop, ohne Fancy, ohne Reklame, ohne alles. Da wird der Fleisch getötet, aber der Geist bleibt rein. Oder sind wir übler dran? Bei uns wird das Fleisch nicht getötet. Aber wird nicht unser Inneres ständig im Internet oder irgendwo, wo wir herumsurfen, getötet? So dass wir schon gar nicht mehr glauben können. Dass wir so mit unseren Augen verschmutzt sind, dass wir eine Frau gar nicht mehr rein anschauen können. Dass wir gar nicht mehr sagen können, ich habe dich lieb, ohne schmutzig zu denken. Aber hier muss doch mal ein Ende sein. Wenn jemand ein Wort hat in dieser Zeit, sind es doch wir, die mir sagen können, ich bin kaputt am Ende, aber ich bin zum Heiland gekommen. Und er hat mich frei gemacht von der Sucht und den Bindungen. Hat mich losgelöst, hat mir neues Leben geschenkt. Ich habe nachher noch Bücher zum Vorstellen. Wir lesen noch, singen noch ein Lied miteinander. Und ich möchte noch eine Geschichte lesen von jemandem, der Löwe war als Lamm. Die 22-jährige Christin Habiba, eine ehemalige Muslimin, wurde während eines christlichen Seminars von ihrem Bruder nach Hause gerufen. Sie kam nicht wieder, auch am dicksten Tag nicht. Was unterdessen geschah, erzählt sie selbst. Zu Hause angekommen wurde ich gleich von mehreren Familienmitgliedern hart angefasst. Sie banden mir die Arme auf den Rücken zusammen, steckten mir ein Stück Stoff in den Mund und banden mir ein weiteres Stück um den Mund. Auf diesem Stück Stoff stand ein Koranvers geschrieben. So musste ich die ganze Nacht verbringen. Meine Eltern dachten, auf diese Weise würde Allah mich wieder zu sich zurückholen. Am nächsten Tag wollte mein Vater mich zwingen, das islamische Glaubensbekenntnis zu sprechen. Aber ich weigerte mich. So drängte er mich ganz nah an die Feuerstelle in der Küche und fesselte mich dort mit einem scharfen Seil an einen Stuhl. Das Seil zerschnitt meine Haut und ich schrie vor Schmerzen. Aber er schloss die Küchentür, gab Pfeffer in das Feuer und ließ mich in den Qualen allein. Beinahe hätte ich das Bewusstsein verloren. Doch auch danach war ich nicht bereit, Jesus zu verlassen und zum Islam zurückzukehren. So erhitzte mein Vater drei Steine im Feuer, bis sie glühend, und verbrannte mir damit die Hände. Sogar meine Zunge verletzte er mit einem glühenden Gegenstand. Doch ich hielt treu an Jesus fest. Nun war meine Mutter an der Reihe. Sie schlug mich, riss mir meine Haare aus und kratzte meine Haut mit ihren Nägeln auf. Ich dachte an den Vers aus Römer 8, 35, 37. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal an der Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Entbehrung oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht. Um deinetwillen sind wir geachtet wie Schlachtschafe. Dieser Vers gab mir Kraft zum Durchhalten. Als meine Eltern merkten, dass ich mich an all diese Folter nicht überzeugten, hatten sie noch eine letzte Maßnahme bereit. Sie sagten von der ganzen Familie, dass sie mich mit einem Islamlehrer verheiraten werden. So kamen dann auch einige Männer, zerrten mich in ein Auto und entführten mich. Als Habiba am folgenden Tag nicht wieder im Seminar kam, machten sich einige Gläubige mit der Polizei auf, um Habiba zu suchen. Nach langer Suche fanden sie das Auto. der Entführer. Es war wegen des schlechten Wetters im Schlamm stecken geblieben. Nach einigem Hin und Her gaben die Entführer Habiba heraus, welches sie im Gebüsch ins Gebüsch geschleift hatten. Ihre Kleidung war zerrissen, die Haut aufgeschürft und sie blutete über die Stirn, wo man ihr offensichtlich büschelweise die Haare ausgerissen hat. Was dann folgte, ist einfach nur göttlich und für uns alle zum Vorbilden nachahmen. Ein Bruder beschreibt diese Szene. Nachdem Habiba befreit worden war, wollte sie sich nicht sofort mit uns zurückfahren. Stattdessen umarmte sie jeden ihrer Entführer und sagte ihnen, was ihr Herz bewegte. Ich war so schuldig, doch nun habe ich Gemeinschaft mit Gott, weil Jesus für mich gestorben ist. Er hat alle meine Schuld bezahlt, die ich selbst nie hätte bezahlen können. Aber er hat mir nicht nur vergeben, sondern auch mich aufgefordert, andere zu vergeben. Ich möchte euch von Herzen all die körperlichen, seelischen Schmerzen, die ihr mir zugefügt habt, vergeben. Ich werde euch nicht verfluchen, sondern für euch beten, damit auch ihr die Gnade und Liebe erkennt, die Jesus Christus euch schenken will. Hier haben wir noch einen, wo Gnade ein Herz nicht demütig, nicht klein, arm und dankbar macht. Da wird es stolz, frech, hart und sicher. Das ist von Bodelspring ein Zitat. Und das erleben wir heute. Ich möchte, dass dein Herz klein, arm, dankbar wird. Und dann wirst du stark wie ein Lamm sein. Und der Teufel mit seiner Schwachheit wird dir nichts mehr anhaben können. Du wirst mehr wie überwinden. Du wirst wirklich ein Kind Gottes sein. Der Herr segne euch alle. Amen. Ich möchte noch für uns beten. Lieber Heiland, ich danke, dass wir in dieser Welt leben dürfen. Die Welt der Ellenbogen, die Welt der Herzlosigkeit, die Welt, wo es keine Liebe mehr drin gibt. Aber genau in dieser Welt dürfen wir diese Botschaft hinausrufen. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Lieber Heiland, ich möchte jetzt, dass wir alle doch gesegnet werden durch dich, Herr. Wir können doch nicht hinaufsteigen und dich was erzwingen, Herr. Wir stehen da einfach mit leeren Händen wie Bettler, wie ihr Kind, das am Boden liegt und nach der Mama und Papa schreit und aufgehoben wird. Und wenn schon ein Papa und Mama sein Kind aufhebt, wirst doch du auch uns aufheben, herausreißen aus der Grube, darin kein Wasser ist, herausreißen und zu dir bringen. Ist doch genau diese Botschaft, ist doch für diese Zeit, lieber Heiland. Wir spüren es, wir wissen es. Herr, wir brauchen dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Ich möchte, dass auch hier jeden segnest, auch besonders die ganz Jungen unter uns. Aber auch wir Alte, die wir schon verknöchert sind, keine erste Liebe mehr haben. So wie Waschmaschine laufen. Wir drücken auf den Knopf und dann läuft die fromme Schau ab. Herr, es kann doch nicht mehr so weitergehen. Schenk doch uns doch diese erste Liebe, dieses Leben aus dir, dieses Leben, das lieben kann, auch wenn es gehasst wird. Ich möchte jetzt jeden segnen hier in deinem Namen, auch die alle anderen Veranstaltungen, auch diesen Tag, dass er in der Ewigkeit gefunden wird und wir heil und glücklich sein dürfen, wenn wir bei dir sein dürfen. Amen. Amen. Ich könnte auch die Bücher, ja und dann ziehen. Wir haben Bücher mitgebracht und die möchten wir kostenlos verteilen. Außer einem. Ich stelle mal vor, die völlige Übergabe von Murray. Das ist ein sehr schönes Büchlein. Dann haben wir die 1546er Bibel. Dann die Storchentante, 40 Jahre Storchentante, die ist eine Hebamme. Also das Buch muss man einfach gelesen haben. Das ist... Ich wollte mal Hebamme werden, weil ich gedacht habe, die Frauen sind so grob für so Arbeit. Und habe es auch erlebt. Heute ist es ein bisschen humanisierter, aber Frauen können mit Frauen ganz grob umgehen. Habe ich auch gemerkt. Da ist nicht immer so viel Liebe da. Also was so eine Hebamme alles erlebt hat, dann von Rohisio Nabadir, Entdeckung im Buch Ruth, ein wunderbarer Auslegung vom Buch Ruth. Dann das Büchlein Vergeben oder Vergessen, Sexualität und Buße. Ist ganz wichtig, das Büchlein zu lesen. Dann das rote Büchlein. Die Büchlein drucken wir in kleine Menge, die gibt es alle nicht mehr. Weil die sind einfach uns so wertvoll. Beschütze dein Herz, warum es wichtig ist, mit Sexualität richtig umzugehen. Das ist ein sehr schönes Büchlein. Wenn Bücher genug da sind, könnt ihr ruhig auch mitnehmen zum Weiterverteilen. Ihr seid jetzt alle Missionare und ich möchte alle euch was in die Hände geben, dass ihr einfach was weitergeben könnt. Dann Sexualität und Sex, was auch die Bibel vom Professor Detschko aus Bulgarien. Das haben wir auch in Russisch. Wir haben ein Tuberkulose-Krankenhaus, haben wir missioniert und da kam so eine attraktive junge Frau mit einem sehr großen Dekolleté. Ich habe nicht gewusst, wie ich da jetzt sprechen soll, wo ich hingucken soll. Ich habe mir halt ständig gesagt, wieder so viel Fleisch vor dir. Ich bin schon müde mit dem ganzen Fleisch. Und dann hat einer von der Gruppe hat das ihr in Russisch nur gegeben. Und sie guckt drauf, rennt raus und zieht sich ordentlich an. Und dann hatte ich mit meinem alten Kopf auch Ruhe. Dann, das habe ich aber nicht dabei, das möchte ich, ja, und dann noch ein Buch von der Rohision, vom Schatten zur Wirklichkeit, Auslegen des Hebräerbriefs, auch sehr fein. Dann zwei Empfehlungen von dem Samuel Pfeiffer, Internetsucht. Wir müssen frei werden, es geht nicht mehr so weiter. Dann das Buch, der Film, DVD-Film, das sind unsere Enkeltöchter. Zwei, wir haben zusammen geguckt in Weihnachten. Wenn er einen Film guckt, also das ist wirklich ein schöner Film, beim Wolfgang Bühne bekommt dann die Feuerprobe. Er ist auf Englisch, aber mit deutschem Untertitel. Ich kann euch nur empfehlen, wenn eine kaputte Ehe da ist, kauft den sofort, dann wird's gut. Ein kaputtes Verhältnis, Vater zum Sohn, nehmt den Film, da ist alles angesprochen. Feuerwacht, wie die Männer sich mobben, wie sie so Angeber klein machen. Das ist alles drin. Ich kann den Film nur empfehlen. Wir haben noch nie Fernseher gehabt und ich bin nicht so ein Typ, der sowas empfiehlt. Und wenn ich sowas empfehle, dann hat's wirklich, ich kann es nur empfehlen. Und dann gute Nachricht für die paar einzelne Schlechter.